Ja, als ich gesagt habe, ich mache das, habe ich nicht gewusst, wie das Wetter heute wird. Insofern ist das, sonst hätte ich vielleicht gesagt, ich lasse das oder hätte versucht, Franziska Richter das auszureden. Aber jetzt mache ich das und jetzt müssen da auch alle miteinander durch. Ich habe mir allerdings auch vorgenommen, keine Rede zu schreiben, sondern ein bisschen auf das zu reagieren, was man so hat. Insofern habe ich nur so ein paar Stichworte, die ich mir heute Morgen gemacht habe und im Laufe des Vormittags nochmal. Ich will eher versuchen, ein paar Bruchstücke von Gedanken, die mir seit und sagen, gestern Mittag, seitdem ich hier angekommen bin, leider etwas zu spät. Ich habe Michel Müntefering nicht gehört, dafür mir aber schön den Wedding vom Zug aus ansehen können, weil wir vor Gesundbrunnen noch im Zug steckten. Aber seitdem war ich dann ja da. Ein paar Gedanken noch mal versuchen zu teilen zu den Themen, die uns hier alle miteinander in den letzten Tagen bewegt haben, weil ich schon glaube, dass das ein Thema ist, und das ist ja auch an vielen Stellen angeklungen, dass eigentlich viel zentraler ins Bewusstsein auch des politischen Prozesses gehört, als das momentan und als das in den letzten Jahren und Jahrzehnten der Fall ist. Das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wir in diesen Modus des Selbstverständlichen gerückt sind und so viele Dinge, ich habe das gerade eben ja schon versucht anzusprechen, einfach für normal und für selbstverständlich und gegeben halten und jetzt wieder feststellen, dass das nicht unbedingt so ist. Ich glaube, wir sind an einer Zeit, die nach grundsätzlicheren Diskussionen verlangt. Und ich habe ehrlicherweise, anders als der Kollege aus dem Bundestag, der sich vorhin zu Wort gemeldet hat, auch gar keine Sorge davon, dass das auch mal kurzzeitig in der Analyse und in der Aufarbeitung grundsätzlich, kritisch, theoretisch und auch ein bisschen abstrakter werden muss. Man kann dann auf Basis einer solchen Analyse das dann auch wieder praktisch politisch operationalisieren. Aber ich würde nicht mit der Komplexitätsreduktion schon bei der Analyse des Problems anfangen, sondern erst bei der Entwicklung der Antwort darauf. Das sozusagen an den Anfang gestellt. Und mir ist sozusagen im Zuge dieser Aufarbeitung der sozusagen Analyse, man hat ja so Bücherschränke, die man so mit sich rumschleppt, und da stehen Bücher drin, in die man seit Jahrzehnten nicht mehr reingeguckt hat. Und ich habe mich mal im Rahmen meiner Doktorarbeit umfassend mit der Theorie von Jürgen Habermas beschäftigt, weil ich versucht habe, daraus eine Journalismustheorie zu entwickeln. Das ist zumindest ein Buch rausgekommen, das von alleine steht. Ob die Theorie was taugt, müssen andere entscheiden. Aber da habe ich sozusagen den gesamten Textkorpus von Habermas gelesen, unter anderem ein Buch, das ich vor jetzt anderthalb Jahren mal wieder in die Hand genommen habe, mit dem schönen Titel Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus von 1978. Darin beschreibt er unter anderem, und das fand ich hochgradig instruktiv, gesellschaftliche Krisenverläufe. Und zwar eine Krisenspirale in Gesellschaften, die, wenn man das heute noch mal liest, einem erstaunlich aktuell vorkommt, auch wenn es 40 Jahre her ist. Und zwar beschreibt er, und das ist ja durchaus sozusagen eine Kongruenz zu anderen wie Offe und Ähnlichen, die sozusagen ähnlich auch sozialforschend dazu gearbeitet haben, wie aus ökonomischen Verteilungskrisen, politische Legitimationskrisen, gesellschaftliche Zusammenhalts- und Integrationskrisen und am Ende kulturelle Sinnkrisen werden können. Und zwar sozusagen in einer sich verschärfenden Krisenspirale. Und wenn ich mir angucke, welche Fragen wir in unserer Gesellschaft diskutieren, dann kann ich nicht verhehlen, dass es den einen oder anderen Moment gibt, wo wir auf dieser vierten Ebene dieser Spirale angekommen sind. Und ich glaube, dass das schon etwas ist, das alle miteinander aufrütteln muss, sowohl diejenigen, die sowieso sich um kulturelle Sinnfragen kümmern, weil damit sozusagen genuin die Fragen, mit denen sie sich beschäftigen, angesprochen werden, aber natürlich auch politische Akteure, die sich nicht darauf zurückziehen können, dass sie sagen können, das liegt jenseits dessen, was ich bearbeiten kann. Ich bin nur bei der Frage der legitimen Machtanwendung dabei und alles, was dahinter kommt, müssen dann andere lösen. Das reicht nicht. Insofern habe ich auch ein bisschen gestutzt, ehrlicherweise beim Untertitel der heutigen Tagung, weil Zusammenhalt und Teilhabe für mich eigentlich sagen Aspekte sind, die auf die dritte Krisenebene gehören. Das sind nämlich die Fragen des gesellschaftlichen Integrierens und die Frage, haben Bürgerinnen und Bürger eigentlich Zugang zur Teilhabe und zum Gewährleisten eines Zusammenhalts, also eines kongruenten gesellschaftlichen Zusammenlebens. Kulturelle Fragen sind eher Zusammenhangsfragen und nicht Zusammenhaltsfragen. Die beiden bedingen einander, aber die Frage, was organisiert eigentlich den Zusammenhang, also was sorgt für Kohärenz in dem, was wir miteinander haben. Das sind, glaube ich, schon Themen, mit denen wir uns intensiver auseinandersetzen müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das Wichtige dabei ist, und das muss uns, glaube ich, in der Kulturpolitik gelingen, auch das haben wir eben auf dem Panel ja schon gehabt, dass wir angesichts der Tatsache, dass wir feststellen, dass Kultur auf diese Art und Weise wieder neu in die politischen Debatten kommt, es uns nicht der Fehler unterlaufen darf, wie Kultur deswegen jetzt funktional mit Erwartungen zu befüllen. Es gibt ein schönes Büchlein des marxistischen Literaturtheoretikers Terry Eagleton, vielleicht hat es der eine oder andere gelesen, mit dem schönen klassischen Titel Kultur, wo er sozusagen einmal quer durchflügt und sagt, jetzt passt mal auf, viele von den Fragen, die ihr Kultur rüberschiebt, sind Fragen, die müsst ihr sozialpolitisch lösen, die müsst ihr verteilungspolitisch lösen, die müsst ihr bildungspolitisch lösen. Das kann Kultur für euch nicht machen, wenn ihr Kultur damit belastet, im Prinzip für die Integration einer kulturell vielfältigen Gesellschaft zu sorgen, und zwar im Sinne des Aufschließens von Teilhabemöglichkeiten für die neu Hinzugekommenen, dann überfordert ihr die Künstlerinnen und Künstler und diejenigen, die kulturelle Zusammenhänge professionell sozusagen produzieren. Was ihr aber machen müsst, ist, ihr müsst dafür sorgen, dass Kunst und Kultur die Freiräume innerhalb einer Gesellschaft finden, um dann dialektisch genau diese zweckfreien Zwecke dann am Ende doch erfüllen zu können. Das ist politisch manchmal etwas schwer auszuhalten, vor allen Dingen dann, wenn ich sozusagen Parlamente habe, die von mir verlangen, dass ich über Kennzahlen reportiere, wie ich das Geld ausgegeben habe, was daraus dann passiert ist. Aber das muss man miteinander aushalten, weil ich häufig vorher den Zweck gar nicht definieren kann, außer zu sagen, da wird schon was Gutes bei rumkommen. Das ist in einem sozusagen von demokratischen Legitimationsfragen durchdrängten System manchmal etwas schwer auszuhalten. Vor diesem Hintergrund haben wir, und darauf weist natürlich irgendwie der Titel hin, Weltenwandel, haben wir ganz viele ziemlich dramatische Veränderungsprozesse, die als so Chiffren auch immer durch die Gegend fliegen, die alles in unserer Gesellschaft momentan berühren und damit natürlich auch die Frage der Kulturpolitik mit berühren. Wir haben Migration angesprochen, wir haben demografische Veränderungen angesprochen, wir haben eine stärkere globale Vernetzung angesprochen, wir haben Digitalisierungstendenzen, die Entmaterialisierung von Kulturproduktion am Ende damit ja auch angesprochen. Alles Themen, die wir noch nicht genau durchdrungen haben, die aber alle sich vollziehen vor der Folie sozusagen einer immer stärkeren und immer tiefer gehenden transkulturellen Vernetzung in unserer Welt. Und ich glaube, auch das etwas, was wir noch mal klar markieren müssen. Diejenigen, die heute populistisch in die Debatten einsteigen, die hängen an einem Kulturverständnis, das zutiefst deutsch ist. Das geht zurück auf die herdersche Idee des Nationalstaats und seiner nationalen Kultur. Und Herder hat damals geschrieben, dass sozusagen der Staat und seine Kultur in sich selbst ruhend als eine Kugel funktionieren würden. Und sozusagen die Kugel ist, wenn sie bei sich selbst ist, in Ruhe, dann ist sie, erzeugt sie die Harmonie und versorgt dafür, dass ihre Bürgerinnen und Bürger mit sich selbst dann auch im Reinen sein können. Das führt dann dazu, dass wenn zwei Kulturen sich begegnen, das so ein bisschen ist wie beim Billardspielen. Sie stoßen aneinander, stoßen sich wieder ab und wenn sie wieder jede für sich da liegen, dann ist wieder alles gut. Das ist analytisch so weit weg von dem, was wir tatsächlich in unseren Gesellschaften erleben, wie es nur sein kann. Und ich glaube, das zu markieren und das zu verdeutlichen, ist auch etwas, was wir miteinander hinbekommen müssen, dass die Differenz innerhalb unserer Gesellschaften und das Aushalten von Differenz und das, die Potenzialität, ohne Angst verschieden sein zu können, wie Adorno mal gesagt hat, eigentlich das ist, worum es in unseren Gesellschaften heute geht und was wir verteidigen müssen und was wir auch dadurch verteidigen können, dass wir Vielfalt gewährleisten. Und das ist ehrlicherweise das, wo für mich ein ganz wesentlicher Punkt in der kulturpolitischen Beschäftigung dann auch dabei rauskommt. Wir können nicht, und ich glaube, das zieht sich durch alle Statements von all denjenigen, die selber kulturpolitisch aktiv sind auf den verschiedenen Panels und Labs dieser anderthalb Tage, wir können nicht selber formulieren, was wir erwarten. Also wir können nicht sagen, und das soll das Ergebnis sein, oder auch nur, wir wollen, dass ihr euch mit diesen Fragen beschäftigt, schon das ist zu viel. Aber wir können und wir müssen mit Kulturpolitik die Räume und die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass andere Fragen stellen können und dass andere sozusagen Produktionen gewährleisten können, an denen sich kulturelle und gesellschaftliche Verständigungsprozesse stattfinden können. Dazu, finde ich, müssen wir rauskommen, um ein Beispiel zu nehmen, aus diesem ja auch mittlerweile ein bisschen reflexhaft und mich manchmal schon so ein bisschen, also ich nehme das zur Kenntnis, ich höre mir das an, aber am Ende ist es kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Dieser Gegensatz zwischen den klassischen Kulturinstitutionen einerseits und den freien Produktionen andererseits. Wir brauchen beides und natürlich habe ich eine gravierende Umverteilung und ich muss stärker darauf gucken, dass bei den freien Produktionsmöglichkeiten mehr passiert. Das ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Gleichzeitig kann das aber nicht bedeuten, dass ich mir angucke, dass die Institutionen, die ich über 150 Jahre aufbaue, dann jetzt irgendwie so langsam vor sich hin dämmern, sondern ich brauche beides und muss auch beides hinbekommen. Und da muss unser Ziel sein, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen und auch jedes in seinem Recht anzuerkennen. Und ich meine, Herr Dörr wird ja auch noch viel Spaß damit haben, sich anzugucken, was so passiert, wenn man dann versucht. Also ne, Sie gehen da jetzt ja auf ein Feld, wo Sie ein paar Sachen wieder sortieren müssen, die gerade... Ich könnte jetzt Schumpeter, aber das lasse ich jetzt. Mal gucken wieder, was da so ist. Also ich glaube, da müssen wir einfach gucken, beides hat sein Recht und beides muss auch sein Recht haben. Und da ist eine Vernetzung, finde ich, ganz spannend, weil beides eins schafft, nämlich Räume und Kristallisationspunkte für die intellektuelle und künstlerische Beschäftigung mit den Fragen unserer Zeit. Und das müssen wir hinbekommen miteinander. Und das ist ehrlicherweise auch eine Aufgabe von Kulturpolitik, sich in solche intellektuellen Debatten mit hineinzubegeben. Räume öffnen, da haben wir viel zu gehört. Das fängt schlicht bei der Frage an, gibt es Orte in der Stadt, die bezahlbar sind, um dort Kunst zu machen? Und hört aber nicht auf bei der Frage, gibt es eigentlich Räume, in denen Gesellschaft sich spontan als Gesellschaft begegnet? Auch das ist eine Frage, bei der wir gerade in großen Städten oder auch auf dem Land, in den Regionen feststellen müssen, diese Räume ergeben sich nicht mehr aus sich selbst heraus. Sie müssen sich aber ergeben, weil wir die Debatten miteinander führen müssen. Und ich fand ehrlicherweise auch gestern die Diskussion in der Eröffnungspanel partiell ein bisschen skurril. Also die Diskussion darüber, muss man jetzt mit denen reden, die nicht meiner Meinung sind? Ja, natürlich. Ich muss aber nicht, aber die Frage ist, ich breche dann den Diskurs ab, wenn jemand in Frage stellt, dass es den Diskurs geben darf. Das ist die Differenz. Die Differenz ist nicht die unterschiedliche Meinung darunter. Die Differenz ist, wenn jemand nicht mehr bereit ist anzuerkennen, dass man sich verständigen will. Das ist ja ehrlicherweise sozusagen auch die fiktionale Unterstellung, die man für sich selber mal machen kann. Nochmal Habermas, der spricht ja so schön von der kontrafaktischen Unterstellung in der Verständigungsorientierung. Wir reden ja nur miteinander und ich erzähle Ihnen hier nur etwas, weil ich glaube, dass Sie mir zuhören. Und weil ich glaube, dass Sie sich damit auseinandersetzen wollen, würde ich davon ausgehen, dass Sie alle jetzt lieber am Plötzensee im Freibad sitzen würden oder in der Jungfernheide und mir schon gar nicht mehr zuhören und gedanklich die Tasche packen, müsste ich das auch nicht mehr tun. Das würde maximal meine eigene Eitelkeit, aber das ja auch nicht wirklich befriedigen, weil ich ja gleichzeitig gekränkt werde, weil ich ja schon wüsste, dass Sie mir gar nicht mehr zuhören. Also kann ich das dann auch lassen. Insofern, ich unterstelle es, selbst wenn es nicht stimmt, weil nur auf der Basis dieser Unterstellung wir miteinander reden. Das kann man aber mal abtragen, auch bis runter ins Beziehungsgespräch. Das ist das genauso. Wenn ich morgens über das Frühstücksei was verhandle, tue ich das auch nur, weil ich glaube, meine Tochter ist der Meinung, dass sie mir zuhören muss. Da wird es dann brüchig mit dem Konzept. Aber das ist schon etwas, das müssen wir gesellschaftlich hinbekommen. Und deswegen müssen wir diese Debatten auch führen. Was wir nur schaffen müssen ist, und ich glaube, der Hinweis ist richtig, wenn Rechtspopulisten mit am Tisch sitzen oder wir diese Debatte darüber führen, dann betrachten wir sie häufig als Phänomen und diskutieren über den Rechtspopulismus und nicht mehr über die Sache. Und damit sozusagen reifizieren wir den Rechtspopulismus, machen ihn selber stark, indem wir ihn thematisieren, statt in den Einzelthemen zu stellen und festzustellen, da ist jenseits des Ressentiments und der schlechten Laune gar nichts als Antwort. Und das muss ich dekouvrieren. Und das kann ich aber nur im Gespräch. Wenn ich sie ausschließe, bleibt die Verschwörungstheorie, dass man ja die bessere Idee hätte, man sie aber nicht einbringen kann in die allgemeine Debatte dort stehen. Und das sollten wir uns alle miteinander als Menschen, die in der Kultur das Streiten gelernt haben, auf keinen Fall antun, weil damit machen wir den ersten Fehler, mit dem wir diese Leute stark machen, statt sie zu stellen und zu entlarven. Das müssen wir miteinander hinbekommen. Einen abschließenden Gedanken, weil ich schon glaube, dass das vor dem Hintergrund der Vielfalt etwas ganz Wichtiges und Wesentliches ist. Wir hatten vor ein paar Monaten in der Kulturstiftung der Länder, die wir ja miteinander sozusagen als Bundesländer errichtet haben, indem wir uns unter anderem damit beschäftigen, was eigentlich das kulturelle Erbe unseres Landes ausmacht. Eine sehr interessante Diskussion, die mir nochmal wieder klargemacht hat, warum ich politisch in dem Laden bin, in dem ich bin und nicht in einem anderen Laden. Als es nämlich um die Frage ging, welcher Effekt eigentlich die Tatsache der Einwanderung auf die Definition des kulturellen Erbes unserer Gesellschaft hat. Und das ist schon hochspannend, weil man feststellt, wenn man mit Konservativen diskutiert, ist das Framing, wir müssen das anders vermitteln. Die Geschichte ist ja so, wie sie ist. Sie hat das kulturelle Erbe produziert, so wie es da ist. Und es kommt jetzt darauf an, diejenigen, die neu in unsere Gesellschaft hinzugekommen sind, zu vermitteln, wie wir so geworden sind, wie wir sind. So sehe ich das nicht. Ich würde immer sagen, eine Gesellschaft konstituiert sich aus den Menschen, die gerade Teil der Gesellschaft sind, und die Erfahrungen und die kulturellen Heritages dieser Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, konstituieren das kulturelle Erbe dieser Gesellschaft. Und wenn wir auf einmal Menschen muslimischen Glaubens hier haben, wenn wir Menschen aus anderen Weltregionen hier haben, dann konstituieren die das kulturelle Erbe dieser Gesellschaft mit. Und es geht nicht nur um die Frage, wie vermitteln wir ein statisches kulturelles Erbe, sondern es geht darum, wie erkennen wir und definieren wir eigentlich, was unser gemeinsames kulturelles Erbe ist. Und das ist eine fundamental andere Auffassung davon, wie wir Gesellschaftlichkeit verstehen und wie wir Kulturpolitik dann auch am Ende konkret umsetzen. Und ich glaube, auch da lohnt es sich, durchaus auch aus einer linken Position heraus klar kulturpolitisch Positionen zu positionieren und dann auch entsprechend zu markieren und die Differenz dann auch auszuhalten und auszufechten, weil wir nur auf dieser Grundlage eine offene, eine freiheitliche und eine bunte Gesellschaft auf Dauer werden gestalten können. Ansonsten haben wir das Herdersche Kugelmodell wieder, weil wir dann die deutsche Kugel haben, die wir den anderen meinen, in die Tasche legen zu müssen. Das hielte ich für grundfalsch. Ein abschließender Punkt noch, der auch wieder was damit zu tun hat, ein Buch, das im letzten Jahr der viel gelesen worden ist und das, glaube ich, auch der Lektüre lohnt, von Andreas Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten, wo wir vieles über das, was wir hier so untergründig diskutiert haben, miterleben können. Wenn man es ganz kurz zusammenfasst, sagt er, dass der Grundmodus unserer Gesellschaft heute der ist, dass man auf individueller Ebene seine eigene Einzigartigkeit belegen muss, um daraus das soziale und kulturelle Kapital für die eigene Stellung innerhalb unserer Gesellschaft zu ziehen. Und da ist ja was dran. Das geht runter bis in die Digitalisierung. Die Digitalisierung funktioniert nur noch nach Individualkategorien. Das ist im Prinzip das, was nach dem Individualismusdiskurs sozusagen der 90er Jahre und der frühen Nuller Jahre kommt. Ich muss mich selber distinguieren vom Rest und aus meiner Einzigartigkeit heraus kriege ich dann meinen sozialen Status. Das funktioniert nicht für alle 82 Millionen in unserer Gesellschaft. Und das erleben wir. Und für diejenigen, für die es nicht funktioniert, ist aber die Frage, habe ich Identifikationsräume und Identifikationsmöglichkeiten, mich trotzdem als Teil dieser Gesellschaft zu begreifen? Oder werde ich dann als quasi nicht ausreichend mit kulturellem Kapital zur Teilhabe ausgestattet, an den Rand gedrängt? Und diejenigen, die momentan denjenigen, die das Gefühl haben, sie sind in diesem Distinktionswettbewerb nicht ausreichend beteiligt, ein Angebot machen, sind wiederum die Rechtspopulisten. Die machen dann Angebote. Ich glaube, es lohnt an der Stelle schon, nicht in der platten Idee, brauchen wir einen linken Populismus, aber brauchen wir Identifikationsmöglichkeiten auch in der Gruppe, auch durchaus aus dem Spektrum, für das diese Stiftung ja eher steht, mal gemeinsam miteinander nachzudenken, um an der Stelle auch Identifikationsmöglichkeiten und Teilhabemöglichkeiten und Zusammenhaltsoptionen auf Basis einer gemeinsamen Vorstellung davon, wie unsere Gesellschaft aussehen soll, auch zu entwickeln, um an der Stelle auch Identifikation und Identität zu ermöglichen. Ich glaube, da liegt eine große Aufgabe, die auch wiederum was mit Kultur zu tun haben kann, weil das auch etwas ist, was Kultur, die ja eben nicht rational, nicht diskursiv, sondern häufig einfach nur mimetisch ist, auch leisten kann, weil sie viel unmittelbarer und emotionaler ist. Das sollten wir auch schaffen miteinander. Wir haben viele Heimatdefinitionen gehört. Eine will ich abschließend auch noch sagen, Robert Frost hat mal gesagt, Heimat ist da, wo sie einen reinlassen müssen, wenn man zurückkommt. Das ist mein Heimatbegriff, da ist auch was dran, den finde ich sehr pragmatisch. In diesem Sinne wünsche ich jetzt allen viel Spaß beim Zurückkehren in die jeweiligen Heimaten und die Hoffnung, dass der Schlüssel in der Tasche steckt. Schönen Dank.
Lieber Carsten, ich bin sehr froh, dass du nicht abgesagt hast und nicht am Strand liegst, sondern ich glaube, dein nuancierter Ausblick würden wir hier vermissen. Dankeschön, dass du die Fäden zusammengeholt hast.